Warum verkündige ich Jesus so gern? Weil ich ihn gefunden habe mit 17. Es war eine Offenbarung für mich, wer Jesus ist. Ich war bis dahin kirchlich sozialisiert und habe auf die Frage, warum lebe ich, nur sehr weltliche Antworten bekommen, weil mein Vater mich nicht in den Weinberg gespritzt hat und so. Oder die Dinge. Aber das war nicht genügend. Ich dachte, hey, ist ja reiner Zufall. Oder was ist, wenn wir sterben? Darüber hat man in meiner Kernfamilie nie gesprochen. Und dann kam eine junge Frau, die hat eingeladen zu Veranstaltungen und evangelistischen Veranstaltungen. Und ich wusste, da gehst du hin und da wirst du Antwort finden. Es war grandios zu hören, dass es einen Gott gibt, dass man mit ihm in Verbindung treten kann. Ich habe eine Predigt gehört von einem Pastor, der davon gesprochen hat, dass er ihn im Alltag um einen Parkplatz bittet und richtig reinnimmt. Und als er fragte, wer diesen Jesus kennenlernen will, habe ich sofort die Hand gehoben. Das wollte ich. Jesus war bisher immer eine Randfigur in der Messe und sonst nichts. Und dann wurde er mein Herr und hat mein Leben verändert. Ich habe ein paar Jahre später diese Frau aus Dankbarkeit geheiratet. Braucht ja einen konkreten Ausdruck, ne? Dankbarkeit. Und wir hatten 42 Jahre eine überwiegend glückliche Ehe und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar. Okay. Basics des christlichen Glaubens. Was ich erzählt habe, dass ich schon manchen Tag zurück. Ich bin jetzt schon so lange Christ, habe so lange die Lehre verinnerlicht, dass ich manchmal gar nicht mehr darüber nachdenke, warum glaube ich eigentlich? Was bedeutet dies und das und jenes? Das ist so mit dem Älterwerden etwas Selbstverständliches. Wir reflektieren nicht mehr und werden unter Umständen sprachlos, weil wir nicht mehr darüber nachgedacht haben. Und darum habe ich gedacht, ich werde, auch wenn die Gemeinde so alt geworden ist, nochmal über Basics sprechen, nochmal da überlegen, warum glaube ich denn eigentlich, wo komme ich her, wo stehe ich heute und was wird in Zukunft sein. Basics, das ist doch das Gemüse, es gibt Dinge, die uns ernähren, Genussmittel, die nicht Tagesernährung sind, sondern dazukommen. Ich möchte über die Basics sprechen. Da schreibt Paulus, wir haben das ja eben in der Textlesung gehört, nein, nicht Paulus, Johannes. Er sagt, was von Anfang an war, was wir gehört haben und so weiter, das teilen wir euch mit. Warum macht er das? Er war der Jüngste, der Jünger, und er hat am längsten gelebt. Er war an der Schnittstelle, wo es keinen Apostel mehr gab und die Gemeinde darauf angewiesen war, ohne Apostel weiterzuleben. Und darum hat er versucht, durch diesen Brief die Gemeinde fit zu machen für die Zukunft. Fit werden wir dadurch, dass wir auf das schauen und das lesen, was er durch die schriftliche Niederlegung entgrenzt hat von Zeit und Raum. Was er den Gemeinden damals schrieb, ist für heute noch gültig. Da schreibt er, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch. Also mit kurzen Sätzen hatte er es nicht, aber Paulus auch nicht. Vielleicht war das Mode, so lang zu schreiben. Ich möchte auf einige Worte hinweisen. Da sagt er, er hat gehört, er ist Ohrenzeuge. Wir haben gesehen, er ist Augenzeuge. Er hat betrachtet, er hat betastet, er hat gefühlt. Und genau das bezeugt er. Solch einen Zeugen hätte ich mir gewünscht, als ich in meinem ersten Beruf war, Polizeibeamter. Zeugen sind sehr unterschiedlich. Zeugen interpretieren oft hinein etwas oder man muss genau nachfragen. Oder mehrere Zeugen, die genau dasselbe sagen, die haben sich natürlich abgesprochen. Und solche Dinge haben wir versucht herauszufinden bei der Polizei. Er ist ein großartiger Zeuge, denn er sagte, wir. Das ist nicht seine Botschaft, sondern die Botschaft all derer, die wie er Jesus gesehen haben. Wir haben gesehen. Die haben aber nicht nur gesehen, die haben gezielt hingeschaut, sie haben betrachtet. Sie haben betastet. Das ist wirklich, das ist keine Fata Morgana. Ja, da ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Gehört, gesehen, betrachtet, betastet. Mein Sohn war mal Zeuge eines Unfalls, da war er 12 oder 13 Jahre. Und trotz seines jungen Alters war er als Zeuge wichtig, denn er hat gehört und gesehen. Zeugen. Wir haben Jesus nicht gehört und gesehen wie er, aber wir dürfen uns auf die Botschaft von ihm und der anderen verlassen. Auf das wir dieser Zeugen. Worauf gründet unser Glauben? Alles, was wir über Gott wissen, wissen wir aus der Bibel. Denn dort ist das zusammengefasst, was die Zeugen aufgeschrieben haben. Wenn wir also im Glauben feststehen wollen und wachsen, kommen wir nicht darum herum, die Bibel zu lesen. Und jetzt kommt das, was bei den Privaten immer wieder kommt, ein Werbeblock. Ich bin nämlich vom Bibellesebund und wir haben mehrere Zeitschriften, die die Bibel erklären. Natürlich können wir die Bibel auch ohne diese Zeitschriften lesen, aber sie helfen Tag für Tag ein Stück weiterzukommen. Wir müssen nicht jeden Tag das Rad neu erfinden, es ist immer ein kleiner Abschnitt angegeben, der dann auch erklärt wird. Eine großartige Sache. Noch großartiger finde ich es, dass Orientierung für Erwachsene oder eine spezielle Zeitschrift von Frauen für Frauen, wir haben sie auch für Kinder, dass sie eine App haben. Ich kann also, egal wo ich bin, die Bibel auch mit meinem Smartphone lesen, ob im Zug oder in der Straßenbahn. Ich habe Gottes Wort dabei. Wenn man da auf die Erklärung tippt, hat man auch den Bibeltext großartig. Ich habe ein paar von diesen Zeitschriften draußen ausgelegt in der Nähe der Bibeln. Gleich und gleich gesellt sich gern, da können Sie gerne mitnehmen. Können auch die App freischalten, da steht das Codewort drin. Werbung Ende, es geht weiter mit der Predigt. Als ein Zeuge wird eine natürliche Person bezeichnet, die zu einem aufklärenden Sachverhalt eigene Wahrnehmungen bekunden kann. Wie eigen die Wahrnehmungen war, habe ich oft gehört. Ich dachte manchmal, ich sei im falschen Film, wenn zwei Leute vom gleichen Unfall berichtet haben. Und dann auch oft bewertet. Viele waren gar nicht in der Lage, sprachlich sich auszudrücken. Darum hatte ich in meiner Schublade bei der Polizei Spielzeugautos und zeigte es. Die Leute wussten nicht, wo rechts und links ist und so, aber sie konnten mit den Spielzeugautos zeigen, wie war das denn? Und dann bewerteten sie, der Depp oder das Arschloch und so. Ne? Das wollte ich gar nicht hören. Ich wollte nur hören, was passiert ist, nicht was sie denken. Johannes ist einer von mehreren Zeugen und das Großartige ist, das, was er schreibt, das stimmt mit dem überein, was andere eben auch schreiben. Er sagt, was wir gehört und gesehen haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Durch die Entgrenzung, durch die Verschriftlichung haben wir Anteil an seiner Zeugenaussage. Wir sind Teil einer Gemeinschaft, die nicht nur auf 137 Jahre zurückgeht, sondern bis an den Anfang der Geschichte mit Jesus, an den Anfang der Gemeinde Jesu. Wir sind Teil eines Großen und das ist wunderbar. Dass ihr Baptistenzeit, andere FEG und Kirchler und römisch-katholisch und so, hat nur etwas mit Menschlichem zu tun. Verschiedene Organisationsformen, verschiedene Riten, verschiedene Traditionen. Aber in all diesen Gemeinden ist Gemeinde Jesu präsent. Und das ist das Großartige. Bei aller Unterschiedlichkeit, wenn Jesus die Mitte ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Was bedeutet denn Gemeinschaft? Gemeinschaft bedeutet, dass wir etwas gemeinsam haben, was uns verbindet. Ein Miteinander. Gemeinschaft beim Abendmahl, Gemeinschaft beim Gottesdienst. Aber Gemeinschaft gibt es auch im Taubenzüchterverein oder bei den Briefmarkensammlern oder im Schachclub. Da ist eine Gemeinschaft nicht höherwertiger als die andere. Gemeinschaft ist einfach etwas, wo man gemeinsam etwas tut und es gern tut. Ich fotografiere gerne und ich habe Gemeinschaft mit Leuten, die fotografieren und teile Erfahrungen aus. Gemeinschaft ist aber mehr als ein gruppendynamischer Prozess, der zwischen uns stattfindet. Gemeinschaft, die typisch christlich ist und spezifisch christlich ist, ist Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das hebt uns eben über den Taubenzüchterverein hinaus. Das hebt uns über die hinaus, die nur in dieser Eindimensionalität leben. Wir haben Gemeinschaft mit Gott. Wie wird diese Gemeinschaft geprägt durch diesen Gott? Wie macht die Gemeinschaft mit Gott sich bemerkbar? Ich habe das schon vor dem Gottesdienst erlebt. Wir haben miteinander gebetet. Sie glauben gar nicht, wie überrascht ich war, als ich zum ersten Mal freie Gebete hörte. Nämlich an dem Zeitpunkt, als ich mich bekehrt habe, ich habe nicht genau gewusst, was das im Endeffekt bedeutet, haben die Leute geredet, wie wenn Jesus da wäre. Ich habe rumgeschaut, ich habe ihn nicht gesehen. Aber die haben ihn angesprochen im Du. Ich war völlig verblüfft. Was ich unser Gebet kannte, war, war etwas Vorformuliertes runterzusagen nach der Beichte, nicht wahr? Wenn ich dann durchs Schlüsselloch im Badezimmer geguckt habe, musste ich vielleicht 5-mal das Vaterunser beten und ebenso oft das Gegrüßet seist du Maria. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, gebenedeit und so, das ging, so ging das. Ne? Und gegrüßet seist du Maria war die falsche Adresse. Da war etwas schiefgelaufen in der Tradition dieser Kirche und in meinem Leben. Aber mit dem Herrn reden zu können, Wahnsinn. Und das habe ich genutzt. Und ich habe großartige Erfahrungen machen dürfen in meinem Leben. Wir haben sie machen dürfen in unserem Leben. Gott ist erfahrbar. Gott handelt in unser Leben hinein. Wenn ich von den Wundern erzählen wollte, würden sie nicht zum Mittagessen kommen, ich tue es nicht. Aber es ist großartig. Wir können ja Gott nicht beweisen. Wir können ihn weder sehen, noch riechen, noch schmecken, noch betasten, noch irgendwie hier in der Mitte mal aufstellen und sagen, da guck und so, geht nicht. Aber wir können ihn erfahren. Und hier ist Gemeinschaft. Gemeinschaft von Menschen, die Jesus erfahren haben. Das Erste, was er in meinem Leben veränderte, war mein Charakter. Damit hat er angefangen. Als ich zum Glauben kam, hatte ich lange Haare, ein Stirnband, Lederjacke, eine Pistole und einen Schlagring. Und die Veränderung kam, es kam ein neues Testament hinzu. Ich war also gut ausgestattet für alle Fälle. Und irgendwann war der Zeitpunkt, wo ich mit dem Herrn einen Deal machte, wo ich sagte, Herr, wenn das stimmt, dass du mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde deckst, dann will ich mich in Zukunft auf dich verlassen. Ich habe meine Pistole zersägt, den Schlagring weg und übrig blieb ein neues Testament. Und so hat er Stück um Stück verändert in meinem Leben. Und das Schöne ist, da waren keine Moralisten, die den Zeigefinger erhoben und sagten, trägt man nicht heute und so, sondern es war Gottes Geist. Und so Stück um Stück. Er hat mich befreit vom Zwang, ständig lügen zu müssen. Ich habe unglaublich gelogen und betrogen. Ich habe meine Klassenarbeiten immer selbst korrigiert und unterschrieben mit Rot, habe sie meinen Eltern gezeigt. Die wunderten sich, dass ich trotz Einsen sitzen blieb und so. Ich habe die Konsequenzen nicht gemocht und habe dann meine Zeugnisse verbrannt, weil denn ich schlechte Noten hatte. Ich wollte nie, dass irgendjemand darauf mal zurückkommt, am allerwenigsten meine Kinder. Und so, Lug und Trug. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, aber es soll mal genug sein. Ich will nur sagen, die Dimension des Ewigen ist das, was uns ausmacht als Christen. Das, was uns hervorhebt, das, was uns privilegiert. Wir sind nicht besser, das können wir uns abschminken. Wir denken, fühlen und agieren oft genauso wie andere auch. Aber der Herr agiert in unser Leben hinein. Er kommt hinein, er spricht uns an, er verändert uns und wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Hier liegt unsere Chance. Johannes sagt, wir haben gehört, wir haben mit unseren Augen gesehen, wir haben betrachtet, unsere Hände haben betastet. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Manchmal ist mir schon passiert, als Leute fragten, bist du wiedergeboren? Ja, schon dreimal. Das erste Mal in Italien, dann im Mittelalter, im Hochmittelalter in Köln und jetzt. Ne, und so. Und dann denkt man, oh nein, wo bist du hier hingeraten? Nicht wahr? Wir haben Konkurrenz. Es gibt Leute, die auch Heilsangebote haben, die aber in der Regel alles andere als glücklich sind. Schon zur Zeit von Johannes gab es Strömungen, die gegen das Evangelium waren. Es gab zum Beispiel Johannesakten. Hier haben wir Johannesbriefe. Johannesakten. Da wurde behauptet, manchmal sei die Substanz von Jesu Leib körperlos gewesen, als ob er überhaupt nicht existiere. Jesus habe keine Schatten geworfen und keine Fußspuren hinterlassen. Der Bayer würde sagen, so ein Schmann, ne? Aber die Leute glauben das, auch heute. Ich habe einen Hymnus, doketischer Hymnus, müssen Sie sich nicht merken, das Wort, nur ich will zeigen, wie stark Gemeinde damals schon von innen heraus angegriffen wurde. Von außen auch, durch die römischen Kaiser, aber von innen, das war schwieriger. Da gibt es einen Text, den ich vorlesen will, weil er immer noch Relevanz hat. Da heißt es, ich lieferte mich ihnen nicht aus. Er ist aus der Sicht von Jesus geschrieben. Ich lieferte mich nicht aus, wie sie geplant hatten. Ich war in keiner Hinsicht betrübt, obwohl jene mich quälten. Und ich starb nicht wirklich, sondern nur dem Anschein nach. Ich war nur scheinbar im Begriff, ein Sklave der Furcht zu werden, aber ich litt in Wirklichkeit Schmerz, nur aus ihrer Sicht und ihrem Denken nach, damit kein Wort jemals erfunden werde, über sie zu sprechen. Denn mein Tod, von welchem sie glaubten, dass er geschehen sei, ereignete sich in ihrer Täuschung und in ihrer Blindheit, als sie ihren Menschen annagelten zu ihrem Tod. Ein anderer, ihr Vater aber, war derjenige, der die Bitterkeit und den Essig trank. Ich war es nicht. Das war die Mitte des Evangeliums, die angegriffen wurde. Nämlich, die Frage ist nach Jesus. Ich habe mal mit einem Nachbarn über Glauben gesprochen, habe über Wunder gesprochen. Er sagt, hör mir auf mit Wundern. Der Dreh- und Angelpunkt ist dieser Jesus. Der hat das genau verstanden. Ich war es nicht, denn sie töteten. Das hat die Gemeinde von innen heraus angegriffen. Weiter heißt es, sie schlugen mich zwar mit einem Rohr, es war aber ein anderer, der das Kreuz auf seinen Schultern trug, nämlich Simon. Es war ein anderer, auf dessen Kopf die Dornenkrone gesetzt wurde. Ich aber jubelte in der Höhe über den Samen ihrer Täuschung, ihrer eitlen Herrlichkeit. Ich lachte über ihre Unwissenheit. Und alle ihre Kräfte unterwarf ich und so weiter. Als ich diesen Text las, dachte ich, hey, den hast du doch schon mal irgendwo gelesen. Ich kam nicht drauf. Warum konfrontiere ich sie mit so altem Zeug? Weil es nicht wirklich alt ist. Es wird immer und wie immer wieder neu aufgelegt. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich Jesus aus meinem Leben verloren. Ja, das gibt es. Ich habe darüber nicht gesprochen, weil ich mir keine Vorwürfe einhandeln wollte. Was, du verkündigst doch das Evangelium, du bist doch beim Bibellesen und warum gibt es das? Ich hatte ihn eben doch verloren. Ich hatte die Beziehung zu Gott verloren. Wenn ich geredet, wenn ich gebetet habe, war das wie ein Reden zur Decke. Wenn ich die Bibel gelesen habe, ein Lesen wie im Telefonbuch. Es sagte gar nichts. Ich habe eine Zeit lang weder gebetet noch die Bibel gelesen. Und in dieser Zeit habe ich mir den Koran gekauft, habe ihn zweimal durchgelesen und wusste, das ist es nicht. Ich habe dann die Zähne zusammengebissen und mich erneut bekehrt. Nein, es war, dass Gott selbst mir begegnet ist. Es war Gott selbst, der mich zurückholte. Warum sage ich das? Nach so vielen Jahren Baptisten in der Schlag mag man sich wohl zurücklehnen in der Heilsgewissheit, in der Heilssicherheit und sagen, wir sind etabliert, uns kann nichts passieren. Und doch wächst unter uns auch Zweifel. Auch Zweifel an dem, was wir glauben und verkündigen. Zweifel zu haben ist keine Sünde. Zweifel zu haben, das sind die Wachstumsknoten in einem langen Grashalm, ergibt in Festigkeit. Entweder werden wir an den Zweifeln scheitern oder sie werden uns stärker machen. Und darum will ich Mut machen, an einem Tag wie heute, wo sie feiern, zu zweifeln zu stehen und auf den Herrn zu hoffen. Ich weiß noch wie heute, ich habe damals Zeitung ausgetragen, bin um 3:30 oft auf der Straße gewesen, von 3:30 bis 6, eine gute Zeit, auch zum Beten. Und ich habe nur ein paar Worte gebetet während dieser Monate. Dennoch bleibe ich bei dir. Mehr war da nicht. Ich weiß noch, als ich die Treppe runterkam, die Zeitung habe ich oben rein, die Treppe runterkam, dachte ich, nanu, wer hat hier eine Leinwand aufgebaut? Mitten auf der dunklen Straße eine Leinwand. Ich schaute hin und sah mich selbst. Ich sah mich selbst über einem Abgrund hängen und eine große Hand, die mich hielt. Und dann wurden mir Worte übermittelt, nicht akustisch, nicht visuell, irgendwie anders. Ich kann es nicht erklären. Sie wurden mir übermittelt. Ich habe dich die ganze Zeit gehalten, als du mich aus deinem Leben verloren hast. Ich sagte, Herr, das bist ja du. Und dann war das Bild verschwunden. Und ich war wieder in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Das mag vielleicht jetzt nicht in die Kategorien passen, die Sie hier haben. Es passt auch nicht in meine. Aber der Herr interessiert sich nicht dafür, wie wir organisiert sind. Er interessiert sich nicht, was wir für möglich halten oder nicht. Er tut es einfach. Und der Herr ist ein Gott, der sich immer wieder in unser Leben hinabbeugt, um uns zurückzubekommen. Diesem Herrn dürfen wir vertrauen. Er ist der, der absolut treu ist, auch wenn wir untreu sind. Im Koran habe ich Sätze gelesen, die dem ähnlich sind, was im doketischen Hymnus steht, Sure 4, 156. Das ist die Sure, die im Felsendom in Jerusalem rund um die Kuppel niedergeschrieben ist. Und weil sie sprachen, siehe, wir haben den Messias, Jesus, den Sohn der Maria, den Gesandten Allahs, ermordet, doch ermordeten sie ihn nicht und kreuzigten sie ihn nicht, sondern einen ihm ähnlichen. Darum verfluchen wir sie und nicht töteten sie ihn in Wirklichkeit, sondern es erhöhte ihn Allah zu sich und Allah ist mächtig und weise. Ja, wir sind uns doch alle gleich und so. Allah ist nur ein anderer Begriff für Yahweh und für Vater. Nein, es ist grundlegend anders. Und wo wir Dinge aufgeben aus der Lehre, geben wir unsere Identität auf. Darum sage ich das. Diese alten Angriffe sind heute immer noch da und wir sind immer geneigt aus Frieden oder aus einer gewissen Liberalität oder weil wir Gott aus dem Leben verloren haben, zu sagen, ach, das sehen wir nicht so eng. Nein, nein, wir dürfen ein weites Herz haben für alle, aber auf der Spur bleiben, der Nachfolge. Warum schreibt Johannes, dass wir Gemeinschaft haben? Er schreibt nicht mit Gott, sondern er schreibt mit dem Vater und dem Sohn. Er hat mit einer Feder geschrieben auf Papyrus. Er hatte sich die Mühe sparen können, aber er definiert, wer ist denn Gott? Gott ist der Vater und der Sohn. Ich habe über Jahrzehnte Arbeit unter muslimischen Migranten gemacht, und wenn sie fragt, wo ist denn Mohammed? Das weißt du doch, in Medina, da ist ein Grab. Und wo ist Jesus? Er ist bei Allah. Gott hat ihn zu sich erhoben, als sie ihn kreuzigen wollten. Sie haben Judas gekreuzigt, aber Jesus ist bei ihm. Und die Muslime glauben, dass Jesus wiederkommen wird am Ende der Zeit, die Kreuze zerbrechen, die Schweine schlachten und ein Friedensreich aufrichten wird. Wo wir so im Miteinander, Multikulti, so ganz locker aufgeben, was biblische Lehre ist, verlieren wir alles und gewinnen niemand. Denn ein gläubiger Muslim wird uns niemals zustimmen, dass Allah Gott ist, der Bibel, denn Allah ist einer und er hat keine Gefährten. Es gibt Leute, die die gleiche Lehre eben auch vertreten, die Zeugen Jehovas. Als ich ein Buch in die Hand nahm, dachte ich, hey, ist es doch eine christliche Sekte geworden? In dem Buch Der größte Mensch, der je lebte, ich hab einen ganzen Vormittag darin gelesen und dachte, kann doch gar nicht sein. Die haben sich doch auf die Fahne geschrieben, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist. Sie schreiben, Jesus sei der größte Mensch, der je lebte. Jesus wird nur als ein Gott oder ein göttliches Wesen bezeichnet. Und Sohn ist er in dem Sinn, wie wir Söhne und Töchter Jehovas sind. Da läuft der Hase. Und der Heilige Geist ist nur eine Kraft und keine Person. Wir sehen, dass wir von allen Seiten her angefochten werden. Da ist die Masse derer, die gar nichts glaubt. Und dann sind die Religiösen unterschiedlichen Stils. Wenn wir auf der Spur bleiben wollen, auch im 138. Jahr, müssen wir uns immer wieder an die Bibel zurückwenden und fragen, was steht denn da eigentlich? Johannes macht eine interessante Bemerkung. Er sagt etwas über den Antichristen. Der Antichrist als historische Person, schreibt er, Kinder, es ist die letzte Stunde. Kinder, er war uralt. Kürzlich sagte meine Schwiegermutter, dass sie einen jungen Mann getroffen hatte. Ich fragte, wie alt war er? 65, also so alt wie ich, jung. Ne? Ich habe es gern gehört, aber war doch ein bisschen verwundert. Also Kinder, es ist letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, die Person, die vorausgesagt ist von Jesus, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Da gibt es den Typus des Antichristen, Nebukadnezar. Entweder ihr agiert alle nach der gleichen Religion mit der Musik, die gleich kommt, oder Kopf ab, ne? Und so. Das Antichrist. Oder es gab einen Antiochus Epiphanes und einen Saddam Hussein, einen Hitler und so. Typus. Ein Typus ist ein Abbild, ein Abdruck, eine Form. Diejenigen, die Kuchen backen, wissen das. Ne? Egal wie viel Kuchen ich backe, alles, was ich in die Form mache, hat diese Form. So. Und dann sagt Johannes weiter, es sind schon viele Antichristen gekommen. Ups. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Wir brauchen also keine Endzeit-Szenarien und auszudenken, es ist Endzeit. Und wir werden angefochten und wir brauchen festes Futter. Wir müssen festhalten an den Basics und dafür haben wir die Bibel. Wo kommen wir her? Von damals, von Jesus her. über die Zeugen wie Johannes. Wir stehen im Jetzt in der modernen Gesellschaft und wir werden bis zum Ziel kommen, wenn wir uns an diese Basics halten. Johannes sagt, wer den Sohn leugnet, hat auch keine Verbindung mit dem Vater. Wer sich aber zum Sohn bekennt, ist auch mit dem Vater verbunden. Das ist der Grundtenor seines Briefes. Daran erkennt ihr und daran erkennt ihr, wer Christ ist und nicht Christ ist. Und er sagt, das Grundlegende ist den Vater und den Sohn. Und dann kommt doch der Heilige Geist dazu. Es ist nicht so wichtig, dass wir Gott erklären können, sondern es ist wichtig, dass wir diesen Gott, den wir nicht verstehen, vertrauen. Das ist was ganz anderes. Vertrauen geht weiter als erklären können. Wir können uns den Mund franzlig reden und Dreieinigkeit versuchen zu erklären. Wir können Dinge des Glaubens intellektuell gut rüberbringen. Allein, was der Geist Gottes in einem Menschen bewirkt, verändert ihn. Als ich damals zum Glauben kam, habe ich vieles nicht verstanden. Aber Gottes Geist hat mit mir begonnen und das ist gut. Eine gesunde Lehre ist wie Mörtel in der Mauer. Man hat sich gefragt, wie kommt es, dass die chinesische Mauer noch nicht zusammengefallen ist? Die ist schon 400 vor Christus angefangen worden zu bauen und erst im Mittelalter beendet worden und sie steht immer noch. Man hat den Mörtel untersucht und hat festgestellt, dass die Chinesen unter den Mörtel Reis gemischt haben. Dieser Reis mit seiner Stärke hat den Mörtel haltbarer gemacht als unseren modernen Mörtel. Glaube und Gottes Wort gibt unserem Leben Festigkeit, gibt unserem Leben die Basis, all das abzuwehren, was Glauben zerstören will und hinauszutragen, was wir erkannt haben. Johannes wird ein bisschen unangenehmer, jetzt wird er persönlich. Er sagt, wir lügen, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Und so wie es Johannes Art ist, dann kehrt er immer diesen Satz nochmal um und beleuchtet ihn von der anderen Seite. Doch wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Es geht nicht um Vollkommenheitswahn. Es geht darum, authentisch zu sein. Keiner von uns ist vollkommen. Aber es ist wichtig, dass das, was wir sagen und das, was wir leben, miteinander im Einklang steht. Wir können so fromm reden, dass den Leuten nur so die Ohren abfallen. Darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass wir reden und leben. Was die Leute in unserem Leben beobachten, ist, wie wir leben. Was wir sagen, verstehen sie oft gar nicht. Das kann frustrierend sein. Ich habe das mal erlebt nach einem Alpha-Kurs. Ich fragte die Teilnehmer, was hat euch denn am meisten beeindruckt? Ich habe gedacht, natürlich irgendeine theologische Weisheit, die ich mir erarbeitet habe und weitergegeben. Und einige Frauen sagten, dass du nach dem Essen immer das Geschirr abgespült hast. Mir ist die Kinnlade fast auf den Tisch geknallt. Ich dachte, du hättest gleich Geschirr spülen können und dich nicht bemühen. Die Leute schauen, wie wir leben. Sie schauen, wie wir umgehen in der Familie, mit den Nachbarn, mit dem Geld, mit all dem. Wir sind nicht vollkommen. Leider. Ich habe mal eine Lampe am Garagentor angeschraubt und ein Loch. Genau, erst ein Loch gebohrt in den Beton, dann angeschraubt, bin mit dem Schraubenzieher abgerutscht in den Fänger. Natürlich habe ich als Christ gerufen, Halleluja, preis den Herrn, der Schmerz lässt nach. Leider nicht. ich habe aus Herzensgrund geschrien, Scheiße, nochmal und so. Ne, so in dieser Art. Genau da hat mein Nachbar zugehört und rief rüber, Ralf, darfst du denn das? Dann habe ich nochmal Worte der Gnade geäußert. Ne? Es tat weh und ich fühlte mich ertappt. Genau so geht es uns doch. Wir rutschen immer wieder aus. Aber entscheidend ist nicht, dass wir fehlerlos sind, sondern dass wir zu unseren Fehlern stehen und dass wir bereit sind, sie einzusehen. Er sagt weiter, wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Hier liegt unsere Chance. Hier liegt unsere Chance zu sagen, du, das ist mir rausgerutscht. Und wir werden immer wieder schuldig. In 41 Jahren Dienst habe ich schon alles Mögliche erlebt, nämlich Gemeinden, in denen wenige Familien, Großfamilien miteinander vernetzt sind, wo aber der eine Teil die Tür rechts dann in den Raum geht und der andere links. Warum? Weil vor 20 Jahren ist irgendwas passiert. Erbschaftsstreitigkeit oder jemand hat einem anderen gegen das Schienbein getreten und diese Feindschaft wird kultiviert. Das wird in Ihrer Gemeinde überhaupt nicht so sein, aber in anderen gibt es das. Und das ist sowas von überzeugend für alle, die das sehen, nicht wahr? Wir können so tun, als ob, aber es ist besser zu sagen, okay, das ist mir passiert, ich habe so einen Hals, aber ich möchte, dass das in Ordnung kommt. Hier werden wir glaubhaft, wenn wir aber unsere Sünde bekennen. Homo logeia, homo, das kennen Sie, das gleiche logeia, das gleiche sagen. Wenn wir übereinstimmen mit dem, was Gott über uns sagt. Was sagt er? Schuldig. Ich habe Mitte 50 den Herrn gebeten, nach dem Gebet, Herr, schaue in mein Herz und reinige es, so wie in den Psalmen das steht. Und Gott ließ sich das nicht zweimal sagen. Ich war ziemlich sicher, der wird nichts finden. Lügen tue ich nicht. Vielleicht mal mit der Wahrheit ganz knapp an den Rand, um eine unangenehme Sache zu meinen Gunsten zu drehen. Aber nein, lüge nicht. Stehlen sowieso nicht. Das habe ich genug getan, bevor ich gläubig wurde. Ich würde eher was dazulegen. Und ich dachte, na, dann guck mal. Und der Herr brauchte nicht lange. Er hat mir meine Charaktersünden gezeigt. Charaktersünden sind die Sünden in unserem Leben, die wir bei den Eltern beobachtet haben, wo wir sagten, so will ich nie werden. Ich kann sie beruhigen, sie sind schon so, sie geben es nur nicht zu. Als ich gemerkt habe, dass ich die negativen Eigenschaften meines Vaters leibhaftig in mir trage, war ich ganz schön bestürzt. Aber der Herr hat es mir aufgezeigt, ohne mich fertig zu machen. Habe ich es dir nicht schon immer gesagt und so. Es liegt eine Chance zur Veränderung, wenn wir vor Gott kommen und es ihm sagen. Buße kann so etwas Großartiges sein. Die Folge zumindest. Es birgt die Chance, uns verändern zu lassen. Ich habe eine Eigenschaft von meiner Mutter auch, die übelst ist und die ich schon Kindheit an ausgeübt habe. Und Gott zeigte mir, du hast gemobbt. Du ärgerst dich oft über die, die mobben und du warst selber so eine. Das war ein Punkt, wo ich über mich selber geweint habe. Aber Leute, wo wir über unsere Sünden weinen, ist die Chance, dass wir sie zu überwinden suchen, größer als in der Selbstgefälligkeit. Ich bin richtig getauft, ich habe die richtige Lehre, die richtige Einstellung und so weiter. Das bringt uns alles nichts, aber bekennen. Denn das Gepäck, was wir mittragen als Erbe, das können wir ablegen, hier und jetzt. Und es gibt nichts Besseres. Ich habe im Sommer Urlaub mit meiner Kernfamilie gemacht. Ich kann euch sagen, Kernfamilie erdet mehr als alles, was uns sonst passieren kann. Eine meiner Töchter rastete aus, genau so, wie ich immer ausrastete. Ich wollte ihr zu Hilfe eilen, wollte ihr sagen, ich verstehe dich und so. Die schaute mich an und brüllte, und du hast mir nichts zu sagen. Und dann hagelte ein Gewitter von Kritik auf mich runter, von allen 5 Kindern. Das erste Mal, dass ich bereut habe, 5 Kinder zu haben, weil es war 5-mal. Und das Allerschärfste, meine Frau stimmte auch noch ein. Meine Frau, die ich erst seit 2 Jahren habe, die wir noch verliebt sind. Warum? Ich hatte mich am Vormittag mit ihr gekappelt. Und ich dachte, so ein Mist aber auch. Was mache ich damit? Ich bin zur Überlegung gekommen, wenn sie alle 6 das Gleiche sagen, muss was dran sein. Ich bin auf die Knie und habe es dem Herrn gesagt, Herr, ich bin schon wieder auf den Bauch gefallen, es tut mir leid. Einer meiner Sprüche, und damit ende ich auch, einer meiner Lebenssprüche steht in Sprüche 24, 16. Der Gerechte fällt 7-mal, also immer wieder, und steht auf. Aber die Gottlosen versinken im Unglück. Da ist der Unterschied. Als Gerechte fallen wir auf den Bauch, stehen auf und gehen auf das große Ziel zu. Die Gottlosen sagen, ich bin halt so, du musst mich nehmen, wie ich bin. Du bist nicht, ich bin nicht, wir sind nicht, so oder irgendwie. Nein, das geht alles nicht. Und da ist der Unterschied. Ehrlich zu sein, authentisch, das Ziel im Blick zu behalten. Und genau das wünsche ich Ihnen für das neue Lebensjahr Ihrer Gemeinde und für Ihr persönliches Lebensziel. Behalten Sie es im Blick. Okay, ich möchte noch beten. Herr, dein Wort spricht mitten ins Leben hinein und trifft uns dort, wo wir verwundbar sind. Aber in deiner Güte machst du uns nicht fertig, sondern hilfst uns auf, stehst uns bei, obwohl wir unvollkommen sind. Wir sind überrascht über uns und enttäuscht, du bist es nicht, denn du hast uns gekannt von Anfang an und hast uns geliebt, bedingungslos geliebt. Herr, darüber können wir nur staunen und können nur sagen, Herr, wir staunen über dich und lieben dich, weil du uns so sehr liebst. Amen.